Das Leben des Jesus, Augenzeugen berichten. Ich bin so dankbar, dass ich immer wieder die Chance habe, auf den Spuren von Jesus zu laufen. Wir haben ja in Jerusalem dieses Haus und Guido Baltes, der mit seiner Frau Steffi dort ist, wird nächsten Donnerstag sprechen zu uns. Steffi war letzten Donnerstag hier und einfach die Gelegenheit, dass wir als Christustreff diese ganz enge Verbindung zum Heiligen Land haben, lässt für mich persönlich dieses Leben von Jesus viel lebendiger werden. Und deswegen bin ich eigentlich immer begeistert, wenn ich über Jesus reden kann. Manchmal komme ich so zum Donnerstag und ich habe mich vorbereitet und denke, na, wird das heute auch interessant genug sein, weil du redest ja nur über Jesus. Also das ist jetzt keine große Theorie oder das ist jetzt nicht diese neue Erleuchtung, die ich hier verkündigen kann, sondern ich rede einfach über Jesus. Und dann merke ich, wenn ich dann so diesen Gedanken habe, vielleicht reicht das ja nicht aus oder das ist uninteressant, dass dann Jesus mich überrascht und auf einmal zeigt, dass er viel interessanter ist und viel aspektreicher und facettenreicher als irgendeine super Idee, die ich mir ausdenken könnte. Und unter diesen vielen Facetten von Jesus möchte ich heute mit euch etwas nachdenken über das Thema der radikale Jesus. Ich weiß nicht, wie das Wort radikal auf dich wirkt. Also so in den 70er, 80er, teilweise noch in den 90er Jahren war das ein tolles Modewort. Jeder wollte radikal sein. Denn radikal, das war gleichbedeutend mit kompromisslos, mit engagiert, mit konsequent. Heute hat das Wort radikal oft schon eher so einen negativen Touch. Ne? Das sind so radikale Punkt, Punkt, Punkt. Radikale Christen. Gefährlich. Radikale Muslime. Gefährlich. Wer will heute schon radikal sein? Wir wollen eigentlich lieber so ganz angepasst an den Strom mitschwimmen, weil manche in der Welt radikal mit Gewalt und mit Fanatismus mischen, wächst die Angst vor dem Wort radikal und es wird gleichgesetzt mit Intoleranz, Unduldsamkeit, Gewaltanwendung. So ändern Worte ihren Sinn. Aber wenn ich heute über den radikalen Jesus rede, dann rede ich eigentlich von dem Wortsinn her. Ich musste als Schüler Latein lernen von der 5. Klasse an. Das hieß damals noch 6. Daran merkt ihr, wie alt ich bin. Wir waren auch ein reines Jungen-Gymnasium. Da merkt ihr auch, wie alt ich bin. Erst 5 Jahre nach mir wurden Mädchen eingeführt in unserer Schule. Aber die waren so 5 Jahre jünger, das war für uns quasi, konnten wir drüber hinwegsehen. Und so bei diesen lateinischen Wörtern haben wir uns natürlich auch immer Brücken gebaut. Und radikal kommt von radix und das ist ganz einfach Radieschen. Ne? Also das, was an die Wurzel geht. Der Tim hilft mir gerade noch als Arzt, der auch jeden Tag Latein reden muss, damit die Leute es nicht verstehen, was er dann zu ihnen sagt. Genau, Wurzel, Radieschen. Also von der Wurzel her, von dem, was eigentlich gemeint ist, vom inneren Kern her. Jesus war radikal, weil er das Übel am Schopf gefasst hat und weil er quasi auf die Wurzel der Sache ging, auf den Grund ging. Die Szene, um die es heute geht, spielt in der Heimatstadt von Jesus. Jesus war weggegangen zu Johannes dem Täufer. Er hat die Taufe erlebt. Er ging dann in die Wüste, dort hat er 40 Tage und Nächte gefastet. Und dann kommt er zurück in dieses kleine Fischerdorf Kapernaum, so im Nordwesten, Ufer vom Galiläischen Meer. Und da passiert es, die Kraft Jesu wird offenbar. Menschen werden geheilt und Menschen werden verändert. Das merkt man darin, dass der Petrus Jesus darum bat, seine Schwiegermutter zu heilen. Da merkt man also, wie Jesus Menschen verändern kann, jedenfalls den Petrus. Auf jeden Fall, aber vielleicht war es auch einfach nur, weil die Schwiegermutter, dann schließlich heißt es, sie stand auf und diente ihnen, also die kochte. Vielleicht hatten sie sonst keinen Koch im Haus und er sagte Jesus, also wenn die Schwiegermutter nicht wieder gesund ist, dann kriege ich hier nichts zu essen. Und es passierten einfach die ersten Heilungen, Wunder, Menschen wurden gesund, Schwiegermütter und andere. Und das breitete sich aus, diese Nachricht, diese Kunde erscholl überall, natürlich auch in seinem Heimatdorf Nazareth, oben auf den Bergen, etwa 30 Kilometer bergauf von Kapernaum gesehen. Dort wohnte seine Familie und seine Verwandten. Das Dorf hatte eine ganz interessante Geschichte. Es war erst 100 Jahre vorher besiedelt worden, und zwar von heimkehrenden Juden aus 100-200 Jahre vorher, aus dem babylonischen Exil, oder die dann in dem Laufe der Jahrhunderte danach kamen. Und es waren Nachkommen des großen Königs David. Deswegen nannten sie ihr Dorf Nazareth, das Dorf derer, die zum Spross gehören, zur Royal Family. Und sie wussten, dass unter ihnen in dieser Spross, in dieser Genealogie, wahrscheinlich irgendwann einer aufstehen würde, der Messias sein würde, der große Sohn des großen David. Sie wussten, eines Tages wird dieser Gesalbte kommen, dieser Maschiach. Und der würde die Erlösung bringen für sein Volk. Er würde sie von der Fremdherrschaft befreien, in diesem Fall von den Römern. Und er würde sie in eine herrliche Zukunft führen. Jetzt haben sie gemerkt, irgendeiner von ihnen, nämlich dieser Jesus, der unter relativ dubiosen Umständen von der Maria geboren wurde, aber dann irgendwie ja auch den Vater Josef hatte und der ein Baumeister war wie sein Vater Josef, der macht auf einmal erstaunliche Dinge. Und sie fanden das total irre, dass Jesus wieder zu ihnen kam. Und als dann der Sabbat war, der Freitagabend oder der Samstagmorgen, wo sie in der Synagoge zusammen waren, haben sie Jesus die Möglichkeit gegeben, und das war übrigens so in der Synagoge, dass jeder erwachsene Mann, jeder religionsmündige Mann, also ab 13 Jahre, der die Bar Mitzwa hinter sich hatte, reden konnte und lehren konnte. De facto machen es natürlich nur die über 40- oder 50-Jährigen, aber es konnte theoretisch jeder. Und so sind sie ganz gespannt, wird Jesus die Chance ergreifen, nachdem sie die Gebete gebetet haben und die Tora gelesen haben, wird er die Chance ergreifen, etwas zu erklären von diesen Dingen, die sie von ihm gehört haben. Das ist eine spannende Szene hier in der Synagoge, weil Jesus wirklich diese Chance ergreift. Und ich lade euch ein, dass wir das mal miteinander uns anschauen. Jesus kam mit der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Ich lese von da, weil ich eine andere Übersetzung habe. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen, wie es sein Recht war. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, kam er an die Stelle, wo geschrieben steht. Und jetzt würde ich euch bitten, das mal gemeinsam zu lesen, was Jesus da aus Jesaja vorliest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Man lehrte nämlich im Sitzen, viel bequemer. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das ist der Jesus, dem wir folgen als Christen. Das ist sein Programm, das ist sein erklärter Wille. Gute Nachricht, Freiheit, Entlassung aus der Sklaverei, Aufrichtung der Armen und Unterdrückten, Heilung für die Kranken, Gnade für alle, Vergebung, Versöhnung, ein neuer Start. Ich habe schon oft über diesen Abschnitt gesprochen, weil er ein ganz, ganz zentraler Abschnitt ist, der uns lehrt, worum es eigentlich bei Jesus geht. Und weil es so wichtig ist, dass wir uns kein falsches Bild und abgesoftet und schwammiges Bild von Jesus machen. Der radikale Jesus und was das mit uns zu tun hat. Ich habe wie immer 3 Punkte. Auch da hilft mir Christiane in der zweiten Reihe zu erinnern, was die richtige Zahl ist. Jesus radikal in seinem Selbstverständnis. Gleich am Anfang sagt er, ich lese jetzt nach der Einheitsübersetzung, die ich mir rausgesucht habe. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und er hat mich gesandt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Klarer geht es nicht. Ist kein Wischiwaschi. Er sagt auch nicht, ich bin gerade dabei, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, meine Identität zu definieren. Sondern Jesus weiß, wer er ist. Er weiß, dass er der Gesalbte ist, dass er der Messias ist. Es ist für ihn kein Zweifel. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Ich bin der Verheißene, sagt Jesus. Und wir sehen, dass wenn wir das Neue Testament studieren, dass nicht erst die Christenheit, so wie manche behaupten, ein paar hundert Jahre später Jesus erhoben hätten zum Messias, zum König, zum Sohn Gottes, sondern an allen und Ecken, wenn wir das Neue Testament überhaupt lesen, es gibt keine Seite, es gibt keinen Abschnitt, wo das nicht deutlich wird und durchschimmert, dass Jesus dieses Selbstverständnis hatte, dass er selbst der Messias war. Nur so ist er zu verstehen. Und er sagt hier, dass das ganze Alte Testament auf ihn zuläuft, dass er die Erfüllung der Verheißungen ist, dass er die Schlüsselfigur ist. Die Frage natürlich für die Leute in Nazareth war, wie gehen wir damit um, dass Jesus solch einen Anspruch hat und solch ein Selbstverständnis hat? Und die gleiche Frage stellt sich uns heute. Passt uns dieser Jesus mit diesem radikalen Selbstverständnis oder passt er uns eigentlich nicht? Dieses Selbstverständnis von Jesus, ich bin der Verheißene, ich bin der, auf den es ankommt, ich bin der Messias, stellt uns vor eine Entscheidungssituation. Denn entweder müssen wir sagen, das stimmt, dann hat das bestimmte Konsequenzen, oder wir müssen sagen, das stimmt nicht, dann hat es andere Konsequenzen. Und so mussten sie damals reagieren und wir müssen heute auch reagieren. Wir merken, wenn wir das lesen, jetzt das Folgende, was wir nicht abgedruckt haben, dass die Leute in Nazareth hin und her gerissen waren. Zuerst waren sie begeistert, so Worte wie Freiheit, gute Nachricht, Gnade, Vergebung, Versöhnung. Wer will das nicht? Ja, das ist einfach super. Und sie sagten, wow, der kann ja reden, der Typ. Der Junge von nebenan, der mausert sich als öffentlicher Redner. Und wie der das bringt, ist irgendwie schon ganz schön cool. Also zuerst waren sie ganz begeistert, aber als sie dann weitergingen und weiter zuhörten, merkten sie, das fordert uns jetzt heraus. Und dann sagten sie, nein, das kann doch nicht sein, wir kennen den doch. Jesus ist doch kein anderer als wir, das ist halt ein Junge aus Nazareth, wie jeder andere, der ist mit uns die Klippen rauf und runter gesprungen. Und dann werden sie auf einmal ganz aggressiv und ablehnend. Dieser Anspruch von Jesus ist für sie zu radikal. Sie mussten ihn zurückweisen. Und so werden sie radikal, sie werden fanatisch, sie wollen ihn von der Klippe stürzen. Jetzt war ich vor 2 Jahren mal wieder in Nazareth und es gibt da eine ganz tolle Sache, dieses Nazareth Village, Nazareth Village, Nazareth Dorf, wo sie im Hof des anglikanischen Krankenhauses alte Terrassen aus der Zeit von Jesus gefunden haben. Und auch eine alte Kelter und eine alte Ölpresse und eine alte Zisterne. Und dort haben dann einige Christen aus verschiedenen Kirchen sich zusammengetan und haben das als eine Art erstes Jahrhundert Jesus-Erlebnispark aufgebaut. Und man kann da also hingehen und sich anmelden. Und das haben wir gemacht. Es war so eine Gruppe jüngerer Leiter aus Deutschland, die mit mir zum Uralten dann da so gefahren sind. Wir haben angerufen und eine arabische Christin, die wir kannten, Amira, hatte das organisiert. Und ein paar Jugendliche aus den verschiedenen Gemeinden kamen und haben sich so in sogenannte Kleider des ersten Jahrhunderts geschmissen, haben 2 Esel irgendwie noch herbeigebracht und haben diese ganzen Szenen nachgespielt. Und für mich war das einfach super, weil ich daran auf einmal gemerkt habe, der menschliche Jesus, der hier als Kind in Nazareth gespielt hat, wie der eigentlich drauf war und auch zu erleben, einfach wie die Landschaft war. Die kleinen Wege, die kleinen Felder, die Terrassen dort an dem steilen Hang und habe vieles neu verstanden. Und ich konnte mir so Jesus als Kind vorstellen, wie er dort aufwächst, wie er dort rauf und runter klettert, wie er dort irgendwie fangen spielt mit den anderen, wie sie mit Steinen aufeinander werfen etc. Keine Ahnung, was die für Spiele damals hatten. Also ich meine so, ja, okay, Steinchen meine ich natürlich. Also wie gesagt, meine Fantasie, ich weiß nicht, was die damals für Spiele hatten, aber egal. Und jetzt auf einmal kippt das um und dieselben Leute, die als Kinder mit ihm gespielt haben, die wollen ihn umbringen. Und die bringen ihn zu diesem Bergabhang und sagen, hier, weg mit dir, wir schmeißen dich da runter, hoffentlich mögest du da unten zerschellen. Und dann erzählt uns Lukas, dass Jesus sich auf einmal umdreht und mitten durch sie hindurchgeht. Und sie können ihn nicht halten und sie wollen ihn vielleicht auch nicht mehr halten. Und jetzt ist, soweit wir wissen, das letzte Mal, wo er in Nazareth war. Das radikale Selbstverständnis von Jesus fordert uns heraus zu einer Entscheidung. Er wusste, wer er war, wozu er gekommen war. Der zweite Punkt, er ist radikal in seiner Analyse, radikal in dem, was er sagt. Jesus redet hier ja über seinen Auftrag, er redet über den Zustand der Menschen. Vielleicht kannst du es nochmal anmachen, Daniel, das wäre toll. Da heißt es, er hat mich gesandt, ich lese jetzt Einheitsübersetzung, damit ich den Armen die gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, den Blinden das Augenlicht, dass ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und das Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Also diese ganzen Dinge, die Jesaja sagt, die er tun will, sprechen zum einen darüber, dass die Hilfe, die Jesus bringt, eine ganzheitliche Hilfe ist, eine Heilung für Körper und Seele, eine Heilung auch der Beziehungen, eine Umordnung der Unordnung, ein Wiederherstellen dessen, was kaputt ist, ein Heilwerden dessen, was krank ist, die Befreiung von Ungerechtigkeit. Er redet über äußere und innere Heilung. Er redet über Unterdrückte und Zerschlagene, die wieder aufgerichtet werden und die wieder stehen können und die wieder ihren Kopf erheben können und frei in die Welt schauen können. Und seine Analyse ist, dass die Menschen das brauchen, dass die Welt das braucht. Und gerade in der Fürbitte haben wir an solche Dinge gedacht, wo die Welt eben genau davon gekennzeichnet ist, von Armut, von Zerschlagenheit, von Unterdrückung, von Hass, von Krieg, von Unverständnis, von Unversöhnlichkeit. Wenn wir die Augen offen haben, dann sehen wir das, dass das eine Realität der Welt ist, Hunger und Elend und Flucht und Terror und Krieg und Ungerechtigkeit und Krankheit und Unsicherheit und auswegslose Situationen und unlösbare Probleme. Die Bibel, und das ist ganz wichtig für uns, redet von der wirklichen Welt, wie sie ist, und nicht von einer verklärten Sicht der Welt. Das ist manchmal eine Gefahr von uns Christen, dass wir unsere religiöse rosarote Brille aufsetzen und gar nicht mehr den Blick uns schärfen lassen für das, was wirklich ist. Jesus hatte aber diesen scharfen Blick. Und die Bibel hat auch diesen scharfen Blick und beschönigt nicht und sagt nicht heile, heile Segen, es ist alles gut, wenn es in Wirklichkeit überhaupt nicht gut ist. Jesus ist glasklar in seiner Analyse. Er sagt, so ist die Welt und hier braucht sie Hilfe. Und zwar braucht sie meine Hilfe. Und auch hier scheiden sich die Geister. Denn vielleicht, sagt mancher, gibt es ja viel bessere Ideen und Konzepte als Jesus. Zum Beispiel Bildung oder moralische Verbesserung der Menschheit. Ich habe schon manchmal erzählt, bei uns, wo wir Latein lernen mussten, im Gymnasium war ein humanistisches Bildungsideal. Kein Mensch weiß mehr heute, was das sein sollte, aber damals meinte man das zu wissen. Und die hatten ganz tolle Sprüche, mens sana in corpore sano, der gesunde Geist in einem gesunden Körper. Und es war einfach und die Griechen waren unsere großen Vorbilder und so aufgeklärt zu sein und so gebildet zu sein. Und wenn wir alle so gebildet sind, dann wird die Welt gut, weil Bildung macht den Menschen gut. Und wir merken dann als wir gegen Abitur kamen, dass es in unserer Klasse solche Zerwürfnisse gab und auch zwischen den Lehrern und uns einen solchen Stress, damals gab es noch so Klassenverbünde, wir waren 13, 14 Leute, dass unsere Abiturfeier völlig kaputt ging und dass keiner von denen, die da Reden halten sollte, bereit mehr war, eine Rede zu halten, weil sie sagten, ich will an dieser SCHEISZE oder ohne E Schule jetzt nicht noch so tun, als ob das cool gewesen wäre. Und dann kamen sie auf den glorreichen Einfall, den Christen in der Klasse, es gab noch ein paar andere, zu fragen, eine Rede zu halten. Das war zufällig ich. Und da war die versammelte Lehrerschaft dieses hochheiligen Gymnasiums und da waren all die Schüler und die Eltern und so. Und da habe ich gesagt, wir sehen an dieser Situation, die wir im letzten Jahr erlebt haben, dass das humanistische Bildungsideal nicht ausreicht, sondern dass wir einen Erlöser brauchen, der uns Vergebung lehrt, und das ist Jesus Christus. Und das hat keiner widersprochen, das konnten sie auch nicht, meine Hände Tomaten werfen können, aber ich habe gedacht, das ist das letzte Mal, dass ich die sehe. Jetzt kann ich auch sagen, was ich meine. Also, ne, die Tomaten waren nicht mitgebracht, deswegen war das relativ sicher. Manche sagen, ja, mit Jesus, das ist keine echte Lösung. Wir brauchen einen Klassenkampf, wir brauchen eine Revolution. Aber Jesus guckt auf den Einzelnen und er geht tief und er sagt ganz, er schaut auf den, den die großen philosophischen und ideologischen und politischen Systeme nicht im Blick haben. Und er schaut auf den Armen und den Kranken und den Unterdrückten und spricht ihn an. Kann man eine Welt verändern, indem man Einzelnen hilft? Viele lehnen das ab und sagen, das bringt ja überhaupt nichts. Ob nur einer mehr zu essen hat oder nicht, das verändert doch die Welt nicht. Aber Jesus bietet genau das an. Jeder Mensch, jeder Einzelne im Mittelpunkt. Und ich möchte es jetzt noch ein bisschen weiter auslegen. Jesus spricht von diesen Armen und Kranken und Unterdrückten und Gefangenen. Und er schaut in sein Publikum und fragt sich und fragt sie, ob da Leute sind, die sich damit identifizieren. Und die sagen, ja, das stimmt, ich bin so ein Armer und Unterdrückter. Ich bin so einer, der Hilfe und Befreiung braucht und Gnade und Vergebung. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern nur die Kranken, sagte Jesus einmal. Und so muss sich jeder entscheiden, damals und heute, ob er sich zu den Gesunden und Starken und Unabhängigen zählt, die Jesus nicht brauchen, oder ob er sich zu den Schwachen, Armen, Blinden, Zerschlagenen zählt, die nichts nötiger haben als eine Berührung von Jesus, dem Heiland. Die Leute in Nazareth, so verstehe ich das hier, sahen in den Worten von Jesus eine unerträgliche Zumutung. Wir brauchen dich nicht, dich erst recht nicht. Das ist das Urteil der Mehrheit, auch in unserem Land. Es wird nicht immer so drastisch ausgedrückt. Natürlich, ein bisschen Religion brauchen wir alle. Es ist oft ganz subtil. So eng kann man das doch nicht sehen mit Jesus. Jesus okay, aber nicht so exklusiv. Doch die, die sich erkennen als Arme und Bedürftige und Kranke, die merken, dass Jesus die richtige Adresse für sie ist. Jesus radikal in seiner Analyse und drittens und letztens, Jesus radikal in seiner Mission. Ich bin gesandt, sagt er am Anfang. Gerade zu denen, die keinen Anwalt haben. Und jetzt kommt das Spannende, nämlich dass die ganzheitliche Sendung von Jesus ist das Vorbild und der Maßstab für unsere Sendung in diese Welt. Ich sage es nochmal. So wie Jesus gesandt ist in die Welt, so sind wir gesandt in die Welt. Und der Rahmen seiner Sendung, der Maßstab seiner Sendung, ist das Muster für unsere Sendung in diese Welt. Das ist eine große Herausforderung für uns, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Jesus war wirklich zugewandt. Er war zu den Armen zugewandt, zu den Ausgestoßenen. Er brachte die Wirklichkeit des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes. Er war unterwegs zu den Leuten. Er brachte die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, ich bin gesalbt mit diesem Geist und jetzt sendet mich Gott zu diesen Armen, zu diesen Elenden, zu diesen Kranken. Und er lehrt seine Jünger, genauso unterwegs zu sein zu denen, wie er selbst unterwegs war. Wir sind auch dazu gesandt. Das ist eigentlich die radikalste Aussage heute Abend. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten vor langer Zeit mal ein kleines Theaterstück hier, das basiert auf einer kleinen Geschichte, die der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, wenn man ihn richtig auf Dänisch ausspricht, mal gesagt hat. Erzählt, da kamen so Gänse in eine Versammlung. Sie kamen alle angewackelt. Und dann kam ein Gänserich oder Ganter, glaube ich, heißt es auch, herein und sagte, ich war auf einer Konferenz. Und ich habe gelernt, Leute, dass diese Dinger, mit denen wir immer so rumwedeln, nicht nur zum Fliegenvertreiben da sind, sondern zum wirklich selber Fliegen.
Und alle, wow, Amen, Halleluja, preis den Herrn. Und er predigte eine halbe Stunde darüber, dass sie fliegen können und dass sie ihre Flügel benutzen können. Und dann sagten sie alle Amen und dann watschelten sie alle nach Hause. Wie gehen wir eigentlich um mit dem, was wir hören von Jesus? Manchmal denke ich, eine Predigt reicht ja eigentlich. Wenn jeder Mensch eine Predigt in seinem Leben hört und die dann umsetzt, das wird doch eigentlich ausreichen. Wieso brauchen wir eigentlich immer eine neue Predigt? Mach doch einfach das, was wir letzte Woche gepredigt haben. Ja, das reicht doch eigentlich. Wozu brauchen wir noch eine Predigt? Ich bin gesandt, sagt Jesus, in der Kraft des Geistes zu den Leuten und er lehrt seine Jünger genauso unterwegs sein. Er sendet sie und er sendet uns. Und um das tun zu können, brauchen wir genau das, was Jesus hatte, nämlich das Bewusstsein, dass Gott uns persönlich gesandt hat, das Bewusstsein, dass wir Teil seiner Sendung sind. Wir brauchen die Ausrüstung, die Salbung, die Erfüllung durch seinen Heiligen Geist. Wir brauchen die Bereitschaft, die innere Bereitschaft, uns wirklich senden zu lassen. Wir brauchen eine eigene Erfahrung der Erneuerung und Heilung durch Jesus. Wir brauchen einen Blick auf die Menschen, der die gleiche Analyse hat, wie Jesus sie hat. Wir brauchen den Glauben, dass Gott wirklich durch uns handeln will, hier und jetzt. Und das ist für mich die größte Herausforderung. Nicht nur zu reden darüber, dass Gott etwas tun will, sondern jetzt zu glauben, dass er jetzt etwas tun will. Wenn ich mit einem Menschen rede, wenn ich ihm begegne, wenn ich ihm die Hand reiche, wenn ich für ihn bete. Zu glauben, jetzt will Gott etwas tun. Das ist für mich sehr herausfordernd. Und dass wir dann die Hilfe und Heilung und Befreiung von Jesus weitergeben. Durch Anteilnahme an anderen, durch Zuhören, durch Zuwendung, durch Einsatz für die, die Hilfe brauchen. Auch durch verantwortliches Handeln in der Welt und auch durch Gebet in der Autorität von Jesus. Jesus ist radikal in seiner Mission, er ist radikal darin, dass er seine Nachfolger mit hineinnimmt in seine Mission. Mission heißt Sendung, heißt Beauftragung, heißt unterwegs sein, heißt etwas machen und irgendwo hingehen. Und das Spannende ist dann, dass wir entdecken, nicht wir tun das letztlich, sondern Jesus tut es, während wir dabei sind. Er steht an der Seite und er tut es. Immer ist Jesus der, der handelt. Und immer sind wir gefragt, ob wir dabei sein wollen. Zuerst einmal, ob wir uns seine Zuwendung und Hilfe selbst gefallen lassen und dann, ob wir dann mitwirken bei seinem Wirken in der Welt. Der radikale Jesus fordert mich heraus. Ich hoffe, er fordert dich heraus. Und dann ist Handeln angesagt. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du solch ein Messias bist, der sich zuwendet den Armen und Kranken und Unterdrückten, den Versklavten, den Notleidenden, Hungernden. Und wirklich, unsere Welt ist voll davon. Herr, und wir selbst sind manchmal auch so arm und kaputt und zerschlagen und unterdrückt. Aber wir wollen nicht in eine selbstmitleidige Stimmung fallen, sondern wir wollen gerne, dass du uns die Augen öffnest dafür, dass du mit uns etwas tun willst in dieser Welt und dass du uns gesandt hast und gesalbt hast, ausgerüstet hast in unserer Welt, in unserer Wirklichkeit, wie immer sie aussieht, als deine Boten unterwegs zu sein. Hilf uns dazu. Herr, und dass es einfach geschieht, dass wir mitarbeiten an deinem guten und heilenden Willen, dass wir mitmachen und mithelfen, Herr. Jesus, bitte hilf uns dazu. Öffne uns die Augen, Herr, und die Hände und die Herzen. Amen.